Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, an der Perfect Season arbeitet, aber momentan noch in die andere Richtung unterwegs ist. Und ihr denkt euch so, what the fuck, es ist gar nicht Freitag, was ist denn hier los? Ja, die Dolphins spielen am Donnerstag, aber dazu gleich mehr. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das hier natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi.
Moin.
Und es ist eine Preview, wie ihr euch denken könnt. Ja, wir spielen gegen die Jacksonville Jaguars und ihr kennt es aus dem letzten Jahr und auch schon aus diesem Jahr. Wir haben uns Gäste eingeladen und in diesem Fall ist es der Vince von der Jacks Elite, dem Teal Talk. Also Teal Talk ist der Podcast, darüber erzählt er uns gleich mehr. Moin Vince.
Tachchen.
Freut mich, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst.
Ja, gerne doch. Ich danke für die Einladung und ich bin gespannt, was mich erwartet.
Spielspaß und Spannung.
Das ist immer gut.
Ich habe gerade schon gesagt, also ihr habt einen Fanclub, keinen Fanclub, der sich Jacks Elite nennt und du bist Teil des Teal Talks, dem Podcast der deutschsprachigen Jacksonville Jaguars Fans, wenn ich jetzt komplett richtig informiert bin. Erzähl uns doch einfach mal was erstmal über dich, ja, also wer bist du, wie bist du zum Football gekommen, wieso Jacksonville Jaguars, weil wir wissen alle, dass es ja in Florida noch ein paar schönere, eine schönere Franchise gibt. Und wie, was euer Teal Talk, wie erreiche ich den, was macht ihr da so und natürlich auch über die Jacks Elite. Also, the stage is yours, ja, lass dich aus.
Ja, da muss ich direkt doch mal erwähnen und nachfragen, wann wart ihr bitte zum letzten Mal im AFC Championship Game? Also bei damals. Uns weiß ich, ja damals, ne? Da war noch Dan Marino und so, ne?
Damals!
Ich glaube, da gab es aber auch schon Farbfernsehen.
Ah, okay, das ist doch schon mal was. Sorry, auf die Anspielung musste ich einfach.
Vollkommen richtig, so muss das ja auch sein. Ne?
Ja, genau. Also ich bin Vince, heiße in Wirklichkeit Daniel Wöhner, komme aus Berlin, bin zum Football 2013, glaube ich, 2014 gekommen, war auch für knapp ein Jahr, ein Dreivierteljahr selber Spieler in Erkner bei den Razorbacks, einem unterklassigen Team, vierte, fünfte Liga. Bewegte sich das. Ich wurde halt von einem Freund, damals war ich noch Patriots-Fan, also ich glaube, da habe ich jetzt schon mehr Sympathien bei euch, dass ich jetzt Jaguars-Fan bin.
Ja, ein sozialer Aufstieg, würde ich sagen. Sehr gut.
Ich finde Bill Belichick immer noch grandios, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Genau, kam dann eben über einen gemeinsamen Patriots-Freund zum Football, der dort auch selber noch Spieler war und ich habe mich ein bisschen ausprobiert, kommt ein bisschen reingeschnuppert, hab dann danach auch Trainerschein angefangen, A-Jugend ein bisschen trainiert, dann bei den Herren die Offensive Line trainiert, weil ich selber auch in der Offensive Line tätig war. Und bin nicht so groß, aber ich habe einen tiefen Schwerpunkt und ordentlich Masse. Also von daher passt das schon. 2014 habe ich dann, also ich habe schon 2013 immer so die Jaguars so nebenbei ein bisschen verfolgt. Hab dann so langsam gemerkt, so das geht Richtung 50-50, also gründest du mal die erste deutschsprachige Facebook-Gruppe, nämlich die Jacksonville Jaguars Fans Germany-Gruppe, die wir 2014 gegründet haben, oder ich gegründet habe, und wir haben auch mittlerweile 290 Mitglieder in dieser Gruppe. Das ist, wenn man jetzt unsere Erfolge sieht, okay, aber natürlich mit Potenzial nach oben. Und ja, wir haben dann zwischendurch schon einen Fanclub gehabt, das ist aber dann aus verschiedensten Gründen, privaten Gründen und so weiter, hat das dann nicht funktioniert. Das war damals die Bold City Brigade Germany, da waren wir eben Teil der Bold City Brigade aus den USA, aus Florida, und haben jetzt 2019 die Jacks Elite gegründet, natürlich auch mit einem gewissen, möchte man meinen, sarkastischen Hintergrund, aber nein, das ist vollkommen ernst gemeint.
Ich meine, du hast ja auf das AFC Championship Game gerade schon angespielt. Und ich meine, unsere Gruppenmama bei den Dolphins, die Sabine, Grüße gehen raus, die hat es immerhin schon geschafft. Also wir hatten ja deutlich weniger Erfolge als ihr. Aber wir haben inzwischen diese 1000 Leute durchbrochen.
Ja, dazu auf jeden Fall Glückwunsch. Aber ihr muss ja fairerweise zu sagen, ihr besteht ja auch schon ein bisschen länger. Habt natürlich einfach diesen Traditionsbonus, den wir natürlich nicht haben. Gerade wenn man sich auch die Stadionauslastung anguckt bei uns. Also wir hatten jetzt, glaube ich, 20% war gegen in Woche 1 gegen gegen die Colts da und fairerweise könnte man jetzt sarkastisch spotten, ja, mehr haben wir ja sowieso nie. oder ja, wir haben nur ein volles Stadion bei, wenn Madden sozusagen, wenn du bei Madden spielst, sind ja so lustige Trash-Talks, die dann mal so hochkommen von anderen Fanclubs oder Fans.
Aber ist bei uns, glaube ich, gar nicht anders. Also ich weiß nicht. Ich war letztes Jahr gegen die Eagles da und ich habe mich fast wie so bei so einem Auswärtsspiel gefühlt, muss ich ehrlich gestehen. Es war auch nicht, also in Miami ist, glaube ich, die Begeisterung, natürlich ist die Fanbase größer, aber ja, in letzter Zeit ist das auch schwierig gewesen.
Ja, ihr habt jetzt einfach auch Adam Gase gehabt, der jetzt New York kaputt macht.
Hier, da dann Grüße an die Gangrene Germany. Wir haben es euch vorher gesagt.
So, und das schafft Adam Gase da wirklich. Also, wenn das sein Job ist, dann Chapeau 1A, der macht das super. Ein Franchise mit einem talentierten Quarterback zu zerstören, mit talentierten Spielern. Grandios, Grüße raus, auch von mir an die Green Gang Germany. Ich bemitleide euch bezüglich eurer Trainerwahl. Der muss da weg, ganz, ganz dringend. Nein, aber jetzt mal nochmal zu uns zu kommen. Genau, wie gesagt, Eckdart hat nochmal kurz genannt. Wir sind halt so ein Fanclub-Projekt bis jetzt. Wir sehen uns aber als Fanclub, gehen auch da in die Richtung. EV etc. sind wir noch nicht. Merchandise kann ich jetzt schon mal teasern. Hier zum ersten Mal live on air. Das ist in Arbeit.
Ja. Der Dolphin Drive ist lit. Hier verraten die Leute ihre Geheimnisse.
Yeah. Ja, genau.
Ich verkünde auch nur, dass es in Arbeit ist. Weiteres dann natürlich über unsere eigenen Medien.
Ach so, schade. Ich dachte, dann müssen wir es doch mal einladen.
Ja. Ja, das kann ich dir leider nicht anbieten. Ja, ach so, ganz kurz noch zu mir privat. Ich mache, was ich deswegen interessant finde, weil es ja oftmals so ein Thema ist mittlerweile in der Gesellschaft. Ich arbeite im sozialen Bereich, mache berufsbegleitend aktuell eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Bedeutet Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung. Dafür will ich jetzt auch keinen Applaus oder sonst was hören. Ich will es einfach nur erwähnen, dass Leute, dass man eben doch sieht, ja, es gibt auch Männer, die in diesem Beruf arbeiten und trotzdem Football geil finden. Also da schließt sich alles nicht aus.
Finde ich sehr, sehr geil.
Ja, wie gesagt, darauf war ich nicht aus. Ich will ja, einfach nur mal
trotzdem,
ein bisschen Färbung.
Ja, gesagt. Ja, ich wollte das nur mal erwähnt haben, Rico, dass ich in einem ähnlichen Bereich arbeite, ne? Nur mal so.
So, daher rührt das. Du wolltest einfach nur dein. Nee, aber cool. Also, das ist, ja.
Werbung für soziale Berufe.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Werbung für soziale Berufe und habt da keine Scheu, wenn ihr euch irgendwie dafür interessiert oder nicht wisst, was ihr machen wollt. Auch hier von mir Werbung dafür. Probiert's aus und das ist echt cool, macht Spaß. Und jeder Tag ist eben anders. Es ist eben keine langweilige Routine wie im Büro, wo du eben nur deine Akten abarbeitest.
Das ist richtig.
So, aber jetzt natürlich mal wieder zum Thema zu kommen. Wie gesagt, hab meinen Trainerschein damals angefangen, war in der Offensive Line angehender Coach sozusagen, hab da eigene Skills mir von amerikanischen Coaches mir abgeschaut, die dann angepasst und so weiter. Bin dadurch eben großer Offensive Line Fanboy, wie gesagt, selber gespielt. Wir haben halt bei den Jaguars das Problem, dass von meinem Lieblingscollege, der Florida State, aktuell kein Spieler in der Offensive Line da ist, sonst hätte ich schon längst ein Trikot von der Offensive Line. Aber gut.
Ja, ja, aber selber schuld, wenn du dir so ein College
aussuchst. Ja, jetzt kommt der schon wieder um die Ecke.
Bist du so ein Gator oder was?
Ja, hör auf. Aber Badgers halt, ne? Also ach so. Deswegen O-Line.
Ja, da habt ihr tolle Leute. Allein euer Center finde ich ein bisschen überraschend, dass der, glaube ich, bis Ende Runde 4 oder 5 gefallen ist. Ja. Tyler Biatch.
Biatch, ja. Irgendwie so. Das war ziemlich überraschend, aber wenn man guckt, wie so die letzten Liner, die so, ich meine, wir haben bei den Dolphins ja selber eingedraftet mit Michael Dieter und in der dritten Runde letztes Jahr und das war, hat sich bis jetzt eher nicht so
bezahlt. Der kommt noch, Rico, der kommt noch.
Ich bete jeden Tag dafür, aber lassen wir das. Aber
genau, dann komme ich einfach noch mal kurz zu meinem favorisierten Team, den Jaguars, würde ich sagen. Also erstmal möchte ich mich auch noch mal hier noch mal live on air sozusagen bei der Aufnahme noch mal an Tom Coughlin bedanken, wie er es geschafft hat, eines der höchst talentierten Teams der Liga so zu vergraulen, die Spieler, dass wir rein qualitätsmäßig doch sehr, sehr viel abgegeben haben. Also Jalen Ramsey ist weg, Calais Campbell, okay, kann man verstehen, man will ihm noch mal einen Super Bowl Ring ermöglichen. aber was wir alles abgegeben haben. Bei über Leonard Fournette bin ich übrigens nicht traurig. Die Graupe darf jetzt in Tampa Bay versauern.
Verständlich.
Da ich schon damals bei dem Pick gesagt, lasst uns doch mal Holmes oder zur Not auch Watson holen, einfach ein bisschen Risiko eingehen, was für die Zukunft. Aber nein, nein, sie haben an Nummer 4 einen Running Back gepickt. Ich hab's nicht verstanden. Ich verstehe es auch, werde es auch in den nächsten 20 Jahren nicht verstehen.
Ja, Blake Bortles, ne?
Ja, wie gesagt, er hatte seine Interception, aber er hat es tatsächlich auch geschafft, die AFC-Saison nicht zu versauen, wo wir bis ins Championship-Game gekommen ist. Also
ja, vor allem in der Saison, weil wir hatten diese Diskussion natürlich auch bei uns, weil viele über Ryan Tannehill am Schimpfen waren. Ich fand es halt witzig, in jedem Spiel, wo Blake Bortles keine Interception geworfen hat, haben die Jaguars tatsächlich in der Saison gewonnen.
Ja.
Voll geil.
Ja, also ja, genau, also wie gesagt, da nochmal danke an Tom Coughlin, aber auch jetzt haben wir wieder wirklich ein hungriges, junges, sehr talentiertes Team da. Ich denke, dass die Überraschung gegen die Colts war für uns jetzt als, die wir uns da intensiv jetzt auch aufgrund des Podcasts mit der Thematik beschäftigt haben, nicht ganz so überraschend, auch wenn natürlich nicht erwartbar. Und ja, und jetzt die Niederlage gegen Tennessee letzte Woche, auch die hab ich erwartet, weil in Tennessee sehen wir einfach nicht wirklich gut aus und dafür war es ein Megaspiel. War bis zum Ende knapp, lange offen gehalten, Rückstände wieder aufgeholt und so weiter. Also ich könnte das jetzt ganz, ganz lang machen, ich bleib aber dabei, das Team überrascht mich bis jetzt positiv und ja, jetzt nach dem Thursday Night Game stehen wir 2-1 und dann ist die Welt in Ordnung.
Naja, aber also das hätte ich ja nämlich jetzt auch gesagt. Also die Jaguars, also ich habe sie jetzt nicht so als wirklich so stark gesehen, muss ich sagen. Also sie haben durchaus am ersten Spieltag schon, ich glaube, den Großteil der NFL-Gemeinde überrascht, mich eingeschlossen. Und das war ja letzte Woche auch schon wieder. Ich meine, ihr hattet bis kurz vor Schluss quasi die Chance zu gewinnen, wenn nicht der getippte Pass dann gewesen wäre. Denn
ja, es waren noch so ein paar andere Dinge im Special Teams, die wirklich, wie wir es bei uns im Podcast auch erwähnt haben, die unerwartet seltsam schlecht liefen. Gerade im Special Team, im Return Game. Im Kick, in dem Squib-Kick kurz vor der Halbzeit, wo man den Titans nochmal 3 Punkte geschenkt hat. Ja, es waren so ein paar Dinge, wo man einfach sagt, und die erste Interception von Minshew, finde ich, kann man Minshew nicht anhaften. Also von daher hat auch wieder ein super Spiel gemacht. Und mit Minshew gibt alles dafür, dass wir Trevor Lawrence nicht bekommen.
Er ist halt an seinem Job interessiert, würde ich behaupten.
Das könnte man so formulieren, ja.
Möchte man meinen.
Gut, also ich fasse noch mal kurz zusammen. Du bist bisher recht zufrieden mit dieser schon sehr langen Saison. Und glaubt ihr, dass ihr bis zum Ende, ich greife jetzt einfach mal vor, ob ihr bis zum Ende der Saison wirklich auch, ich sag mal, um diesen ausgeglichenen Schedule spielt und dann vielleicht sogar dadurch, dass es ja einen Playoff-Spot mehr gibt, vielleicht sogar um die Playoffs mitspielen könnt?
Das muss ich tatsächlich sagen, hängt wirklich aus meiner Sicht gravierend von den nächsten 2 Wochen ab. Sollten wir wirklich gegen euch gewinnen, was ich persönlich, wo ich Chancen sehe, ich sag nicht, dass es eindeutig wird, aber ich sehe Chancen, sowohl hüben als drüben, das kann aus meiner Sicht in beide Richtungen ausgehen, wo ich natürlich aber eben für mein Team in Thiel hoffe, in Thiel in Black, dass es positiv für uns ausgeht. Und wenn wir dann auch noch gegen die Bengals gewinnen in Woche 4, dann stehen wir 3-1 und dann könnte dieses Momentum, was ja für viele Teams immer so wahnsinnig wichtig ist, dass du Momentum aufbaust, könnte schon wichtig werden. Und dann halte ich alles von nur 5 Siegen, vielleicht auch nur 4 Siege bis hin zu 9 Siegen möglich.
Ja, das ist ja. Das ist immer diese Spanne, so, ja, also wenn.
Die ist weit, ja, aber du kannst halt jetzt so noch genau nicht vorgreifen. Ich kann dir jetzt natürlich sagen, dass ich sage, okay, wir gehen 9-7, kriegen noch den letzten Playoff-Spot und haben endgültig alle überrascht. Aber
das ist doch mal eine Aussage, mit der kann ich arbeiten.
Ja, aber wie gesagt, das wäre eine Aussage, aber ich bin jetzt in Woche 2, wir hatten keine Preseason. Wir haben jetzt noch mit großen Verletzungen zum Glück noch relativ Schwein, in Anführungsstrichen, aber wie man ja bei den 49ers jetzt im Spiel gesehen hat gegen die Giants, kann sich das auch sehr schnell ändern.
Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Die spielen wir ja auch noch, die 49ers. Von daher, muss mal gucken, was sie für eine Mannschaft auf den Platz stellen können. Die hat es da ganz schön zerrupft am Wochenende.
Ja, aber das ist ja, also ich sag mal, ja, wir sprechen jetzt über die 49ers, aber können wir mal bitte an alle Fantasy-Owner denken? Barkley raus, Michael Thomas raus, CMC raus. Also, was ist denn los momentan?
Aber das war halt auch schon vor Jahren. Wann hatte David Johnson, der ehemalige Cardinals Running Back, seine Supersaison? War das 2016, glaube ich? Ja. Wir hatten ihn halt alle 2017 im Fantasy ganz oben. Und dann war es das, glaube ich, nach Woche 2 oder so, oder 1. Der war halt auch out for season. Also, ich bin natürlich kein Fantasy-Spieler. Gebe ich hier auch ehrlich zu. Ja, ist mir einfach viel zu viel mit Glück und sonstige Sachen damit immer und vorhanden, deswegen habe ich da eigentlich gar kein Interesse dran. Aber insgesamt ist es einfach jetzt mal für die Spieler viel, viel ärgerlicher, abseits des Fantasy ist, dass sie halt nicht nur die Saison verpassen, um eventuell ihr Standing zu verbessern, sondern gerade Kreuzbandrisse im Football für Running Backs jetzt eben auf Barkley zum Beispiel bezogen oder CMC, das geht noch, das wird sich wahrscheinlich ausgehen, dass es nicht so dramatisch wird, aber eben die Verletzung von Barkley, da muss er jetzt erstmal auch beweisen, dass er die Verletzung so wegstellt, dass er mindestens genauso stark wieder zurückkommt.
Ja. Leider, ich meine, da bin ich wirklich bei vielen Spielern gespannt. Aber ich meine, ich glaube, unsere beiden Teams sind da tatsächlich bis jetzt relativ gut weggekommen. Ich meine, ich habe jetzt mal den Injury Report aufgemacht. Die Jacksonville Jaguars haben tatsächlich 4 Spieler gelistet. DJ Chark, Tyler Davis, Brandon Lindor und Brandon Watson. Wobei die beiden letzten nicht trainiert haben und die beiden ersten leicht trainiert haben, also und auch kein Game Status hinterlegt. Bei den Dolphins sind es tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Spieler auf dem Injury Report, wobei tatsächlich nur Byron Jones nicht trainiert hat. Der Rest hat trainiert oder halt nur
leicht. Wenn wir es aufmachen, bei Byron Jones ist halt Day-to-Day-Decision. Eventuell kann er spielen am Donnerstag. Sieht wohl danach aus, dass er eventuell dann wird spielen können, aber eine endgültige Entscheidung ist da jetzt noch nicht gefallen.
Ja, und das Gleiche gilt übrigens bei uns auch für Brandon Linder, der ja einer der besten Center aus meiner Sicht auch und auch für Statistik-Nerds und so weiter der Liga ist. Man muss aber fairerweise zugehen, dass unser Backup, Tyler Shetley, der schon jahrelang Backup für alle möglichen Guard- und Center-Positionen ist, einen wirklich herausragenden Job gemacht hatte. Hat die Sache wirklich super übernommen, wurde ins kalte Wasser geschmissen, hat er top gemacht und auch wenn Brandon Linder natürlich immer fehlt, ist das jetzt nicht so wie jetzt bei den Tackle-Positionen, wo jemand ausfallen könnte, wobei wir dann natürlich auch aktuell noch Schwachstellen haben oder das Potenzial nicht voll ausschöpfen, was da ist, wo dann natürlich auf Dauer eines Spiels oder über eine Saison der Ausfall vielleicht sogar noch größer wäre, als was wir inside sozusagen noch ausgleichen können.
Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal gleich in die Spielvorbereitung rein. Es ist ja, machen wir uns nichts vor, es ist Minshew Mania gegen Fitzmagic, es ist halt das Duell der Bärte, ich glaube, Tobi, da wurde Ryan Fitzpatrick auch auf der Pressekonferenz drauf.
Ja, ich habe sie mir. Du hast sie. Ja, ich habe. Ich war. Ich habe es mir eben auf Twitter dann durchgelesen und Ryan Fitzpatrick wurde dann halt nach der Bartgeschichte gefragt und er hat sich dann natürlich so geäußert, dass er sagt, ja, die Vollbärte sind schon die da mehr zu bieten haben, bei den Oberlippenbärten sind die Leute in der Regel manchmal etwas komisch, um es mal freundlich auszudrücken. Also er hat sich da auch einen Spaß draus gemacht und also es ist halt einfach, man kennt Ryan Fitzpatrick mit seinem Aussehen, man kennt Gardner Minshew, als das letztes Jahr mit der Minshew Mania so langsam anfing, dass sich das dann auf den Bart reduzierte. Oh mein Gott, wenn die Amis zum Verkaufen brauchen, dann sollen sie es gerne machen, aber es ist eine nette Anekdote zum Schmunzeln, aber nicht mehr.
Ja, und das ist auch definitiv nicht der Grund, warum Gardner bei uns spielt. Und,
ja, noch schöner. Das wäre schon ganz schön geil. Schon geil, also.
Ja. Wie gesagt, er ist nicht der Grund. Also nicht, dass ihr mich falsch verstanden habt, sondern das ist eben zusätzlich zu der Mania, die da entstanden ist und diesen Uncle Rico-Vergleichen und Mashups und so weiter, hat er bis auf das Spiel gegen die Texans in London eine wirklich solide bis sehr überraschend gute Saison gespielt, dafür, dass er wirklich auch gerade am Anfang und auch als Fulton wieder zurückkam oder bereit war sozusagen, hat er halt immer mit dem Second Team trainiert. Hatte ja nie auch in Preseason oder irgendwas Raps mit einem First Team und wurde dann da einfach reingeschmissen und hat eben dafür als Sixth-Round-Rookie, dem keiner irgendwie mehr als eine Backup-Rolle zugetraut hat, einen wirklich super Job gemacht und zeigt eben auch das, was jeder, der mit ihm mal trainiert hat, von ihm sagt. Das ist ein Guy, der setzt sich in Analysen dahin und klamüsert das aus wie ein Trainer. Der hat ein sehr, sehr hohes Spielverständnis, eine sehr hohe Spielintelligenz, die er jetzt eben auch auf den Rasen bringt. Aus meiner Sicht.
Ja, also ich denke, er hat einfach viele überrascht damit, dass er auch Football spielen kann.
Ja, also, und dass er eben auch mal einen Pass über 5 Meter anbringen kann. Das war ja das auch in den Draft Reports, was man gesagt hat. Er kriegt einen kurzen Pass, kriegt er hin, aber bei langen Bällen hat man ihm den Arm nicht zugetraut. Und das hat er gerade letzte Saison mit einigen langen Pässen auf Shark und Co. doch sehr gut widerlegen können. Und die sind halt auch nicht einfach wild verstreut, sondern die sind relativ genau bis on the money. Und bin da nach anfänglichen Zweifeln oder auch noch Zweifeln am Ende der Saison, jetzt durch die Entwicklung, die ich jetzt sehe in den ersten 2 Spielen, positiv gestimmt. Und wenn jetzt nicht noch der große Einbruch über mehr als 1-2 Spiele kommt, dann gehe ich fest davon aus, dass er auch nächstes Jahr unser Starter sein wird.
Da, ja, also wenn er so weiterspielt, wird das definitiv ein Stil gewesen sein in dem Draft. Ich meine, er war auch bei Washington State war das, meine ich, ne?
Genau. Washington State, genau, richtig. Unter dem bekannten Trainer, dessen Namen mir gerade auf der Lippe liegt, aber der mir nicht einfällt, der jetzt in Mississippi ist.
Ja, ich hab's gerade auch nicht im Kopf, aber
ist egal.
Er war auch bei Washington State nicht wirklich, also er war auch da eigentlich gut.
Aber genau, er wurde dann verpflichtet vom Community College, nachdem sich der Starter dort sehr, sehr traurige Geschichte das Leben genommen hat. Ja. Und der Coach von Washington State ihm gesagt hat, dass er aus ihm den National Passing Leader macht. Und dadurch kam er dann da rein und war dann sozusagen Starter, aber eben auch nur im Nachhinein. Also er war ja nicht vor der Saison in der Preseason und so weiter da eingeplant und ist da reingerutscht und hat eine super Saison gespielt. Und hat seitdem seit der Highschool war nirgendwo mehr Starter, also die ganzen 4 Jahre College, war nirgendwo Starter und kommt dann als Sixth-Round-Rookie in die NFL und übernimmt direkt im ersten Quarter oder Anfang zweites Quarter war es, glaube ich, weiß nicht genau, ich glaube, es war aber erstes Quarter, für den verletzten Nick Foles und zeigt gegen die Chiefs trotzdem eine ansehnliche Leistung, hat da schon erstmal alle überrascht.
Ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt am Donnerstag vielleicht mal so ein bisschen runterfährt. Ne, muss sich ja auch mal erholen. Und wenn nicht in Miami, wir spielen ja gar nicht in Miami, aber wenn nicht gegen Miami, gegen wen dann? Ich bin gespannt. Was, also so ein Statement, wenn ich mir eure Offense so angucke. Also gerade wenn man sagt, okay, Gardner Minshew überrascht, ist die Offense von euch ja eigentlich wirklich eine Offense, die sich ja so relativ stark weiterentwickeln kann. Wenn man da nochmal guckt, also ich glaube, das Einzige, was euch so ein bisschen fehlt, ist so das Backfield in der Offense. Aber ansonsten, also eure O-Line würde ich persönlich schon als recht stark einschätzen.
Ja, sie hat halt letztes Jahr vor allem letztes Jahr oder auch im Endeffekt die letzten 2 Jahre hat sie halt definitiv unter ihren Möglichkeiten gespielt. Letztes Jahr unser Left Tackle Cam Robinson hat konstant verletzt gespielt sozusagen, nachdem er 2018 sich einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Hatte da mit Rücken und immer noch Knieproblemen und Schulterproblemen hat er trotzdem da gespielt. bis auf seine furchtbaren Fallstarts-Penalties auch insgesamt einen ordentlichen Job gemacht. Er hatte einfach so viel mehr Potenzial, wenn man sich nochmal das Tape aus Alabama-Zeiten von ihm reinschaut, wo er eben Probleme über den Inside-Pressure hatte, aber Outside, die Pass-Rusher hat er unter Kontrolle gehabt. Er muss da jetzt einfach sozusagen den Kopf freikriegen, endlich an sich glauben und zusätzlich noch sein Potenzial herausschöpfen. Wie gesagt, mit Brandon Linder haben wir definitiv einen der besten Center der Liga. Top 5 mindestens, ich würde sogar sagen Top 3. Und ja, Left Guard Andrew Norville zeigt sich diese Saison verbessert. Hat letztes Jahr auch seine Einbrüche gehabt. Und auf Right Guard ist jetzt so unsere einzigste Baustelle, wo wir aber zuverlässigen Right Guard in AJ Cannon von South Carolina State, glaube ich war es, oder South Carolina University haben, der bis dato noch kein einziges Spiel verletzt verpasst hat in seinen jetzt 5 oder 6 Jahren. Das ist auch schon mal eine Hausnummer. Ja, und weil du sagst Backfield, du hast noch nicht von dem unbekannten Namen James Robinson gehört, nehme ich
an. Rico hat meine Preview noch nicht gelesen.
Ja. Ach, scheiße. Also,
erzähl's dir ganz kurz. Wir haben, wie gesagt, Leonard Fournette weggegeben. Wir haben auch sonst irgendwie gefühlt vor der Season, ich habe halt das Backfield auch massiv kritisiert. Wir hatten versucht, Devonta Freeman zu holen. Das hat aber vertragstechnisch nicht geklappt. Warum auch immer. Sei jetzt mal dahingestellt. Und hatten dann unseren Rookie aus dem letzten Jahr, Raquel Armstead, den Receiving Back Chris Thompson von Washington, der lange Zeit bei Washington war, ehemals auf der Florida State auch war. Und dann hatten wir noch einen undrafted Rookie aus dem letzten Jahr mit Osikpo und dann eben James Robinson, undrafted Rookie aus diesem Jahr. Und das ist natürlich, wenn du das erstmal so, wenn du damit in die Saison gehst, dann wird dir natürlich Angst und Bange. Jedoch hat James Robinson im Spiel gegen die Colts den Rekord in Week 1 für undrafted Running Back Free Agents aufgestellt mit knapp 70 Yards, glaube ich, und hatte im letzten Spiel bei 16 Carries 102 Yards, glaube ich, mit einem Average von 6,4.
Ja, das ist ordentlich. Aber die Frage stellt sich dann natürlich, also indem ich, wie gesagt, da muss ich sagen, okay, dafür habe ich mich jetzt zu wenig mit James Robinson auseinandergesetzt, ist die Frage, ob das wirklich an der individuellen Klasse von James Robinson liegt oder einfach an eurer starken O-Line?
Im Endeffekt ist die unterschätzteste Neuverpflichtung nach den ersten 2 Wochen definitiv Jay Gruden als Offensive Coordinator. Das Play-Calling hat sich gravierend weiterentwickelt. Das kann man jetzt schon nach 2 Wochen sagen. Wir sind deutlich weniger auszurechnen. Das ist eben nicht, dass du einen Running Back da hinten stellst und du weißt schon vorher, bei Leonard Fournette wusstest du immer, wenn er irgendwie stand, du wusstest, das wird ein Lauf und der geht da lang. Das konnte ich dir am Bildschirm sagen, dann kann das der Assistant Defense Coordinator, der irgendwo im Stadion oben sitzt, das auch nach unten rufen, per Mikrofon oder Telefon, und dann wissen die da unten auch, was passiert ist. Dafür hat Leonard Fournette trotzdem noch eine ordentliche Saison gespielt, eigentlich eine relativ gute, deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass ihn niemand über den Waiver oder auch über einen Trade sozusagen sich geholt hat. Weil er hatte letztes Jahr eine 1000-Yard-Season plus mit deutlich verbesserten Receiving-Catches und Präsenz dort auch. Er ist halt einfach ein unglaublich schwieriger Charakter, der, ich glaube, nicht das Mindset hat für einen Profi sein, aber das kann ich auch nur von außen, von ganz, ganz weit außen sagen. Genauere Einschätzung überlasse ich dann natürlich den Managern, Trainern vor Ort. Und bei den Buccaneers wurde er jetzt nun auch nicht verpflichtet, weil er so wahnsinnig kacke ist. Also er läuft da bis jetzt, er ist noch nicht ins Laufen gekommen, aber das liegt halt auch daran, dass Brady, und da haben es Running Backs prinzipiell schwierig, mal 100 Yards in einem Spiel zu erreichen.
Ja, kommt immer drauf an, aber grundsätzlich ist er ja auch bei den Bucks nur Running Back Nummer 2.
Ja, und das kommt auch nochmal dazu, ja.
Da, ich weiß auch nicht, also den Hype habe ich nie ganz gekauft, warum jetzt alle bei der Verpflichtung von Fournette bei den Bucks nochmal so eskaliert sind. Weil für mich war Fournette keine richtige Verstärkung für die Bucks.
Ja, also ich bin ein bisschen überrascht tatsächlich, dass er nur Running Back Nummer 2 ist. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass es durchaus damit zu tun hat, dass das Playbook bis jetzt noch nicht kennt. Weil den Ronald Jones, glaube ich, heißt er oder irgendwie.
Ja,
Ronald Jones, the second. Genau. Hat mich jetzt gerade auch in seinen ersten zwei Jahren alles andere als überzeugt.
Ja.
Deswegen bin ich da ein bisschen überrascht. Aber okay, lassen wir jetzt mal die Buccaneers beiseite und kommen wir ganz kurz nochmal zu uns Jaguars. Ist auch das, was schon letzte Saison kritisiert war, was ich halt anders gesehen habe, als oder wir gerade in unserem Podcast und auch in der Fangruppe viele anders gesehen haben, dass unser Receiving Core eben nicht das schlechteste letztes Jahr der NFL war. Und das haben sie halt auch bewiesen. Wir haben da jetzt eben letztes Jahr gehabt mit jemandem, mit DJ Shark, der in Pro Bowl gekommen ist, 1000-Yard-Season erreicht hat mit ordentlich Touchdowns, vor allem auch einigen langen Bällen oder vielen langen Bällen. Chris Conley ist eine super Nummer 2, Nummer 3, der stellt sich da wirklich in den Dienst der Mannschaft. Westbrook spielt aktuell nicht, weil er nicht irgendwie gewollt ist, sondern weil er nach seiner Schulterverletzung in der Offseason bis dato noch nicht fit ist. Deswegen war er jetzt die zwei Wochen inaktiv. Es gibt aber auch Trade-Gerüchte, daher müssen wir natürlich abwarten.
Ja. Allgemein fällt mir so auf oder ist mir so aufgefallen, dass, wie du das eben so angedeutet hast, mit dem veränderten Playbook und mit dem Jay Gruden, dass Gardner Minshew auch die Bälle relativ gut verteilt, ne? Dass halt nicht so so wie das zum Beispiel jetzt bei den Dolphins im Spiel gegen die Bills war, dass Allen nur auf Stephon Diggs werfen musste oder werfen konnte, sondern da stimmt, denke ich, die Abstimmung auch, wie du sagst, zwischen Shark, Cole, Conley. Wer mich auch positiv überrascht hat, ist LaVisca Chenault Jr. Also ich hätte ihn...
Zu LaVisca Chenault kann ich euch eigentlich nur ins Herz legen. Es gibt direkt von seinem College, Colorado Buffaloes, glaube ich, sind's, gibt es ein Hype-Video von ihm. Und das jetzt natürlich... wie soll ich sagen, emotional Hollywood-mäßig unterlegt. Aber wenn man dort schon seine Einstellung gesehen hat, dass er sich als Wide Receiver nach einem Catch verhält wie ein Running Back, und er hat diese Statur ja auch, hat er auch bei uns im letzten Spiel 5 Rushes für ein Average von über 4, dann würde ich sagen, ist das ja mal ein Zeichen. Und er ist halt einfach eine absolute Waffe für uns, bietet unserem Playbook so unglaublich viel, kann Wildcat spielen, kann wirklich auch mal einen Pass anbringen, spielt dann beim Lauf wie ein Running Back und bewegt sich wie ein Wide Receiver im Pass. Also er ist halt auch wirklich nur Anfang Runde 2 gefallen, weil es eben in seinem letzten College-Jahr eine Verletzungsgeschichte gab. Ansonsten stand er bei sehr, sehr vielen Teams, wäre in der ersten Runde gegangen, hätten wir gar keine Chance auf ihn gehabt.
Ja, also das ist halt, also die Yards after Catch bei ihm sind halt, das ist schon phänomenal. Das war auch so das Hauptargument für ihn im Draft, meiner Meinung nach. Und ist schon, ja, so einen hätte ich auch ganz gerne.
Genau, und dann haben wir trotz der Verletzung und beziehungsweise der zweiten Season-Ending-Injury von unserem letztjährig gepickten Thailand Josh Oliver, haben wir halt trotzdem einfach noch zwei wirklich gute bis also mehr als solide Titans. Tyler Eifert wird natürlich jetzt noch nicht so wahnsinnig ins Spiel eingebunden, was einfach auch daran liegt, wie du es eben auch erwähnt hast. Wir verteilen die Bälle eben, Minshew verteilt die Bälle wahnsinnig gut. Nicht nur auf einen, sondern im letzten Spiel hatten wir, glaube ich, sieben sozusagen verschiedene Anspielstationen, die mindestens zwei Pässe gefangen haben. Also er verteilt sehr, sehr stark.
Ja, würdest du das auch als Stärke von euch in der Offense sehen, dass eben es da nicht nur den einen herausragenden Mann gibt, sondern dass eben da viele Leute viele Bälle fangen können und damit auch relativ viel anfangen können?
Definitiv, denn es ist zwar eine noch relativ nicht sagen Statistik, wenn man es jetzt mal ernst betrachtet oder noch auf eine Saison betrachtet, aber nach zwei Spieltagen haben wir immerhin die 11. beste Offense der Liga und in der AFC sogar die 4. beste. Und dazu kommt es halt erst, weil wir halt dieses Jahr halt nicht ausrechenbar sind in der Offense. Wir haben jetzt zwei Running Backs, die du sowohl über den Pass als auch über den Run anspielen kannst. Du hast die Allzweckwaffe Shenault, du hast eben einen Pro Bowl Receiver mit DJ Chark, der das auch verdient hat, Pro Bowl zu sein, eine wirklich starke Saison gespielt hat. Und dann hast du wirklich mit Westbrook dann theoretisch noch 3 bis 4 Spieler, die in die Rotation reinkommen, die ihren Job erfüllen. Die sind wahrscheinlich keine DeAndre Hopkins, aber die sind einfach gute Rollenspieler, die sich ihrer Rolle sozusagen in Anführungsstrichen bewusst sind, die sie natürlich nicht zeigen wollen, die jung und hungrig sind. Aber da ist jetzt niemand von denen eine Diva gefühlt, weil er jetzt irgendwie mal in einem Spiel nur 3 Catches bekommt, sondern das funktioniert. Das ist gerade in der Offense ist es eine Einheit, und dass ich mal sagen kann, dass unsere Offense die Defense über ein Spiel carried, hätte ich mir tatsächlich vor 2 Jahren noch nicht erträumen lassen, das sowas zu sagen.
Das glaube ich sofort. Aber dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal zu eurer Defense, bevor wir dann später noch zu den Keys to Win, was du meinst, was wir meinen, wie es ausgeht, was wichtig ist oder welche Duelle in diesem Spiel von großer Bedeutung sind. Eure Defense ist tatsächlich nicht ganz so stark wie die Offense. Und gerade bei euch ist das ja irgendwie, wenn man überlegt, damals, wo ihr im AFC Champion, also damals, so lange ist das ja jetzt auch noch nicht her, wo ihr im AFC Championship Game wart, das war ja eigentlich wirklich, weil ihr die beste Defense hattet. Weil das war ja einfach, es war ja einfach ein Monster, diese Jacksonville Jaguars Defense. Und
mit den Jackson 5 übrigens. Ja. Das ist ein Name, der nicht rauskam, wo, so hat sich das Backfield genannt. Das Defense, okay. Backfield.
Okay, here we go. Aber eure Defense ist nicht ganz so stark wie jetzt die Offense. Ja? Aber sie fällt auch schon so ein bisschen ab, so von dem, was ich jetzt gesehen habe. Ich habe nicht viel gesehen, muss ich auch gestehen. Aber du bist ja hier, du wirst vermutlich so ein bisschen mehr gesehen haben. Eigentlich habt ihr ja, wenn ich es überlege, so, okay, jetzt habt ihr noch einen Rookie mit Chazon, ihr habt Josh Allen, dem einer meiner Lieblingsspieler und einer der Steals für mich im letzten Jahr im Draft. Eigentlich solltet ihr irgendwo doch eine solide Defense haben. Habt ihr eine solide Defense dieses Jahr?
Ich muss da tatsächlich in die 2 klassischen Bereiche Run und Pass unterscheiden. Wir haben im letzten Spiel geschafft, Derrick Henry bei 26 Carries nur bei 84 Yards zu halten. Das war irgendwie 3, irgendwas. Mit 4 Tackles for Loss. Also auch gegen die Colts nach anfänglichen Schwierigkeiten, gerade im ersten Quarter, hat sich spätestens nach der Halbzeit die Defense gegen den Run auch super präsentiert, beziehungsweise deutlich verbessert. Wir haben gerade in der Front 7 sehr gutes Potenzial. Potenzial, wie gesagt, sehe ich da. Wir haben halt bis jetzt eine große Schwachstelle, was den Run betrifft, und das tatsächlich leider, also was die Front 7 betrifft, ist Traven Bryan, der für mich jetzt, wenn er dieses Jahr das nicht packt, dann auch wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr da sein sollte. Da kommen wir aber nachher noch zu einer lustigen Kategorie, die mir schon angeteasert wurde, bin ich schon ganz gespannt. Mit der Verpflichtung von Joe Scobart, das halt auch komplett unterm Radar geflogen ist, wo er halt, wenn das mal kurz irgendwo erwähnt wurde, dann halt nur, warum er so einen dicken Vertrag gekriegt hat, der bei den Cleveland Browns die letzten 4 Jahre unglaublich wichtig war und für uns so ein neuer Paul Pushlashny werden könnte. So ein klassischer Mittellinebacker, den du sowohl gegen den Pass auch mal benutzen kannst, aber eben die ganze Defense organisiert und zusammenhält, die Verantwortlichkeit in der Mitte übernimmt, sodass Miles Jack jetzt eben wieder auf seine natürliche, athletische Weakside-Linebacker-Position wechseln kann. Und auch Doug Marrone hat es gesagt, gegen die Colts hat er sein bestes Spiel seiner Karriere bis jetzt gemacht. War wirklich herausragend gut. Und auch gegen die Titans war gerade im Run-Stop und was Pressure anging, war wirklich auffällig. Jedoch hat man eben im letzten Spiel eben gemerkt, dass wir den Gameplan hatten, Henry zu stoppen, und ich glaube, man hatte Tannehill ein bisschen unterschätzt, beziehungsweise unsere DBs überschätzt. Und da komme ich jetzt eben zum Knackpunkt. Gerade was den Pass angeht, bis auf Henderson, haben wir nach aktuellem Stand, und da kommt die Verpflichtung unseres Free Safeties Jared Wilson mit rein, der aber auch für mich auf Dauer kein NFL-Starter sein sollte, nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, haben wir halt einen Spieler mit Potenzial. DJ Hayden hat sich im ersten Spiel erstaunlich schwach präsentiert, war für mich letztes Jahr einer der besten Nickel-Corners der Liga. Der hat jetzt aber hat sich aber auch noch verletzt gegen die Titans nach aktuellem Stand. Wird da wohl spielen auch. Aber nach aktuellem Stand ist tatsächlich, kannst du nur Henderson nennen, der seine Sache mehr als nur souverän macht. Er wirkt immer, gerade wenn man die Kamera auf sein Gesicht geht, wirkt er so unglaublich gelangweilt und er fragt, man könnte denken, hat er überhaupt Bock, da zu spielen? Ja, und dann haut er sich im nächsten Play, haut er sich in Derrick Henry rein, als wenn es keinen Morgen gibt. Der haut ihn natürlich nicht um, aber der haut sich so rein, dass du denkst, gut, das, was ihm angekreidet wurde, dass er nicht physisch genug ist, das trifft nicht zu, denn der scheut keinen Körperkontakt. Und hat eben auch eine Spielintelligenz, dass über seine Seite nicht viel geht. Da kommt aber eben die Schwachstelle, dass, wie gesagt, DJ Hayden jetzt sich nicht gut gezeigt hat. Dafür kam dann Chris Claybrooks rein, unser eigentlicher Punt- und Kick-Returner. Siebrunden-Pick, der gegen die Colts gute Plays gezeigt hat, gegen die Titans völlig vernascht wurde. Unser undrafted Rookie aus letztes Jahr, der dann für Ramsey einspringen durfte, was natürlich auch eine Rolle ist, die sehr undankbar ist. Der jetzt wirklich zwei sehr schlechte Spieler hatte. Und wir haben ja Ronnie Harrison vor der Saison abgegeben, unseren Strong Safety zu den Browns, weil es wohl in der Kabine von der Chemie nicht gestimmt hat. Und er noch so, zumindest wurde es ihm nachgesagt über die Medien, dass er noch zum ehemaligen Jalen Ramsey, Fournette, Yannick Ngakoue Feld gehört, noch dazu gehört. Da haben wir jetzt Josh Jones, ehemals Green Bay Packers und letztes Jahr Dallas Cowboys. Da hat er sich aber früh eine Season-Ending-Injury zugezogen, der alles andere als überzeugt, von dem ich unglaublich enttäuscht bin, da gerade nach den guten Trainingscamp-Berichten. Wie ihr vielleicht raushört, ja, ich bin aktuell im Defense Backfield sehr, sehr besorgt. Und ich bin da auch bei mir sowohl im Podcast als auch in den Facebook-Gruppen, Kommentare auf unserer Fanpage definitiv nicht der Einzige, der das so sieht.
Okay.
Aber noch ganz kurz, lass mich noch ein Wort sagen, weil du es erwähnt hattest. Josh Allen hatte eben auch jetzt gegen die Titans sozusagen den undankbaren Job, dass er halt wenig Pressure auf den Quarterback machen konnte, weil eben Motto war Run, Stop, First. Deswegen haben wir auch gegen Tannehill nur einen Sack geholt. Das war Chaison mit seinem ersten Sack jetzt in dieser Saison, beziehungsweise für ihn als Profi. Dass wir bis jetzt halt alles, was irgendwie nach Sex-Symbol klingt, das müssen wir halt gerade wir Fans noch aus dem Kopf rauskriegen, weil trotz Josh Allen, der wahnsinnig viel Potenzial hat und den potenziell auch hoch anveranlagten Chaison, bedeutet Pass Rush mehr als nur zwei Edge Guys hinzustellen. Ich denke, das weiß jeder Fan, der mehr als drei Football Games geguckt hat, dass das so nicht funktioniert.
Ja, also wir in Miami reden eigentlich gar nicht über Pass Rush. So, das brauchen wir nicht und das ja. Aber wo wir gerade davon sprechen, was wir nicht haben, wir haben jetzt aber zumindest noch so einen heimlichen Zuhörer dazu bekommen.
Ja, guten Morgen.
Genau. Schönen guten Morgen. Moin, Micho.
Ja, ja, ich bin ja Mitgastgeber, deswegen muss ich von mir sein. Immer schön, Leute von anderen Podcasts dabei zu haben, die auch mal eine andere Perspektive reinbringen. Mein Problem jetzt, ich bin tatsächlich erst vor, wie lange ist das jetzt her? 3,5 Minuten dazugestoßen. Das heißt, ich weiß nicht, worüber ihr bisher gesprochen habt. Deswegen bin ich erstmal ganz, ganz zurückhaltend.
Alles gut. Wir haben jetzt über die Offense der Jacksonville Jaguars ziemlich viel gelernt und dass es da durchaus besser läuft als jetzt, ich sag mal, von uns jetzt angenommen. Aber dass das, was da passiert, jetzt nicht so sehr mega sehr überraschend, so, das wollte ich sagen, kommt.
Ich wollte gerade sagen, also wenn ich mir das Receiver-Core angucke, dann kann man schon einiges damit anfangen. Also das sind nicht nur No-Names, die da rumlaufen und ja.
Ja, da
mach ich.
Da spulst du am besten nachher ein paar Minuten zurück. Und hörst du das nochmal an?
Gut, dass wir jetzt auch erst eine Dreiviertelstunde haben. Das kann noch ein paar Minuten gehen. Ich hoffe, ihr habt Zeit.
Aber wir haben, also, der Running Gag bei uns ist ja eigentlich, das hatten wir in der Off-Season. Ich meine, gut, wir hatten auch 2-3 Wochen, wo der Podcast dann ausgefallen ist. Also nicht hintereinander, sondern verteilt. Aber uns war immer, worüber reden wir überhaupt? Oh, das wird jetzt mal eine kurze Folge. Ja, 2 Stunden. Ja,
super. Ja, ist aber auch, das ist nur so, weil Rico sich
das nicht kennen wir, kann, kennen wir. Ja. Ist bei uns auch so.
Ja, ich, Also ich fange nicht an mit ich. Ja. Da
solltest,
muss ich noch kurz
du vielleicht
aus.
Mal wieder das ist eigentlich ein Thema kürzer halten.
Ja.
Um euch mal wieder einzufangen.
Ja.
Der Wind hat uns ja jetzt gerade quasi schon den, den theoretischen Gameplan der Dolphins Offense an die Hand gegeben, weil da treffen sich ja Schwächen oder nicht ganz so große Stärken auf der Jaguars-Seite mit den absoluten Stärken der Dolphins-Seite, wenn Fitzpatrick mal einen guten Tag hat. Weil gerade im Passing-Game war es ja doch in der zweiten Halbzeit gegen die Bills sehr stark und da wäre ja sicherlich auch der Ansatz, wie man in Jacksonville was Positives holen kann.
Ja, das ist zwar prinzipiell richtig, wie gesagt, wenn ihr unser Defense Backfield attackieren wollt, ist das jetzt gerade nach den letzten zwei Vorstellungen, spätestens aber gegen die Titans, durchaus realistisch, dass man das machen sollte, wobei wir uns da auch fairerweise dazu sagen, wir fangen furchtbar schlecht an. Also wenn ihr 14-0 führt, erwartet noch keinen sicheren Sieg. Wir haben wahnsinnige Comeback-Mentalität, jedenfalls in den ersten zwei Spielen bewiesen. Und ich will jetzt Matt Breeder und Howard, ist glaube ich euer zweiter Running Back, will ich auch alles andere als schlecht reden, aber fairerweise muss man dazu sagen, dass selbst die beiden zusammen keinen Derrick Henry ergeben und wir natürlich unseren Defense-Gameplan auch deutlich balancierter aufstellen werden.
Ich habe das in dem in der Presse, im Pressebericht der Dolphins gelesen, der hat in seiner Karriere gegen die Jaguars schon 108 Yards und 3 Touchdowns erlaufen. Also das kann schon gut sein, dass unser leading Rusher aus dem letzten Jahr auch gegen euch mal wieder die Beine in die Hand nimmt.
Ich bin gespannt. Aber wie haben wir es jetzt im Podcast gesagt? So über den Hype sind ja Fitzpatrick und Minshew schon relativ gleich, nur dass Fitzpatrick gefühlt 40 Jahre älter ist. Und
oh, so läuft er halt auch.
Aber der läuft halt auch wie 40 Jahre älter, aber der ist auch so standhaft wie 40 Jahre älter. Also das ist ja, der knallt da ja rein, als gäbe es keinen Morgen. Und ich meine, wir haben zwar Matt Breeder und Jordan Howard, aber wir haben halt immer noch Miles Gaskin auch, der tatsächlich sich momentan so ein bisschen als Runner Number One etabliert. Aber tatsächlich ist unser Laufspiel ja, ich will nicht sagen, es sieht aus wie bei einem 40- oder bei einem 50-Jährigen unser Laufspiel, aber es ist wahrscheinlich so effektiv wie das Laufspiel eines 50-Jährigen. Also, ja, also ich bin gespannt. Vince, ja. Was glaubst du denn? So, was führt deiner Meinung nach dazu, dass ihr gegen uns theoretisch gewinnen könntet? Was müsste da erfüllt sein? Oder was sind so deine Keys to Win? Das ist ja so immer das Go-To-Ding. Oder die würde ich erstmal abklopfen und dann kommen wir nachher noch drüber reden, was ist, wenn was nicht passiert.
Ich mach's erstmal ganz grob und sag sowohl für die Offense als auch für die Defense, balancierter Gameplan wird ganz wichtig sein. Da mache ich mir in der Offense absolut keine Sorgen. Und wie gesagt, ihr habt, finde ich, gerade auf der Cornerback-Position unglaublich Potenzial. Habt aber bis jetzt aber auch, soweit ich das mitbekommen habe, auch im ersten Spiel, irgendwie gar nicht im Kopf, was da passiert ist. Aber ich habe es jetzt nur über unseren Podcast, da war der liebe Felix bei uns ein bisschen besser informiert. Habt ihr doch eben auch Schwächen im Defense-Backfield. Und aufgrund unserer vielen Anspielstationen und eben dann reingestreut mit James Robinson, der alles andere als ein Speedstar-Running-Back ist, aber bei 16 Carries 100 noch was Yards zu schaffen, mit einem Average von 6,4 war es, wie gesagt, glaube ich, sehe ich tatsächlich insgesamt ein High-Scoring oder eher ein höher-scoringes Game, in Anführungsstrichen. Ich habe jetzt bei uns im Podcast, darf ich schon ein Ergebnis sagen oder soll ich da, kommen wir da später zu?
Wie du möchtest, also wir kommen da später
wir sind,
auch noch
wir
zu.
Sind
dann
so strukturiert,
das muss ich mir, dann bleiben wir bei den Keys to Win. Also wie gesagt, Offense. Okay, kein Problem. wie gesagt, Offense eben ganz klar wichtig, Balance und eben die bei den sicheren Pass nehmen weiterhin, das funktioniert sehr gut, aber eben auch mal vielleicht einen Pass über 10 Yards mal suchen. Wie gesagt, wir haben Tyler Eifert, Tyler Eifert ist richtig, genau, Entschuldigung, weil gerade über unserem dritten Teil in Tyler Davis, aber der ist halt noch keine Option. Dann James O'Shaughnessy hat mit Minshew eine unglaubliche Connection. Running Backs haben wir eben zwei, die wie gesagt, über den Pass als über den Lauf nutzen kannst. Laviska Shenault, die als Wegwaffe und so weiter. Wie gesagt, es wird wichtig sein, die Stärken weiterhin zu nutzen. Bei dem, was wir an Offense-Waffen da haben, sollte Minshew eigentlich immer mal jemanden finden. Und in der Defense ist halt wichtig, ganz, ganz wichtig sehe ich den Pass Rush. Auch wenn ihr da drei Running Backs habt, die durchaus Qualität haben, glaube ich, kann man den Gameplan nicht so lassen wie gegen Tennessee, dass man only Run-Stop geht, alles in Contain versucht zu halten, sondern du musst Pressure erzeugen. Wir wissen alle, dass Fitzmagic seine Momente hat, aber meistens hat er nach einem guten Spiel ein schlechtes und darauf baue ich jetzt einfach mal, dass wir einen Pass-Rush aufbauen können, der eure Offense-Line doch ein bisschen zum Struggeln bringt und wir dadurch das Turnover-Battle gewinnen. Das wird ganz wichtig sein und ja, eben aufgrund dessen, dass ihr eben auch, glaube ich, jetzt nicht so ein tiefes Wide Receiver oder Receiver Core allgemein habt, sehe ich da Offense gegen Defense Vergleich auf unserer Seite.
Ja, das ist tatsächlich unsere Opt-outs waren ja beides Wide Receiver. Also
Allen Hurns
und Allen Hurns. Ich weiß nicht, Allen Hurns und Eric Rowe, die Namen schwirren bei mir immer gleichzeitig im Kopf rum. Aber ja, also das Problem ist, im ersten Spiel wurden wir halt durch Cam Newton besiegt, also eher durch die Option, ja, durch die Run-Option. Und im zweiten Spiel hat uns einfach Josh Allen mit seinem Arm geschlagen. Also wir können über beide Wege verlieren. Jetzt ist die Frage, ob wir über einen der anderen Wege auch gewinnen können. Micho, was glaubst du denn? Was
sind ja, so wie gesagt, etwas schwierig, weil ich jetzt natürlich sehr viel nicht mitbekommen habe. Trotz allem sage ich ganz klar, unser Running Game ist bisher gerade nicht so hervorragend. Ich sehe tatsächlich Key to Win ganz klar, dass wir da den Weg durch die Luft suchen müssen. Wir haben unsere Receiver gut eingesetzt. Alle drei Wide Receiver, Gesicki, Parker und Ford, haben gute Zahlen aufgelegt, wenn auch nicht hervorragende. Und unsere Secondary muss halt einen Schritt nach vorne machen. Dann, denke ich, haben wir gute Chancen, selbst wenn Jacksonville das Laufspiel etablieren sollte. Auf ein Laufspiel-Battle sollten wir uns auf jeden Fall nicht einlassen. Ich glaube, das wäre nicht ganz so clever. Aber so müssen wir sie packen. Im Grunde genommen müssen wir sie zwingen, oder müssen wir sie davon abhalten, durch die Luft zu kommen? Da haben wir zwar Chancen, also das würden wir. Nein, ich habe es falsch ausgedrückt. Entschuldigung. Wenn sie durch die Luft kommen, glaube ich, haben wir mit der Secondary immer noch gute Chancen. Ich hoffe, dass wir nicht jedes Mal so ein schlechtes Spiel erwischen. Und dementsprechend müssen sie uns dann durch den Lauf schlagen. Und ich glaube, das könnten wir dieses Mal aushalten. So.
Okay. Ja,
hast du schon wieder in Michos Spitze mitgekriegt? Ja, dass er Mike Gesicki, den statistisch gesehen besten Tight-End der NFL momentan, als Wide Receiver betitelt und ihm eine gute Leistung attestiert, nachdem er 130 Yards und einen Touchdown aufnimmt.
Ich denke mal, zu der Nachbesprechung kommen wir noch. Also von daher.
Ja, gut. Ja. Ja, die Nachbesprechung kommt ja zum Freitag dann in der Doppel.
Also Doppel.
Nein, es ist für mich der Spieler des Spiels gewesen. So, Punkt. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Ja.
Ja, super, ist das
ja
toll.
Ja, klar.
Nein, also.
Darf ich da noch ganz kurz was zu Mike Gesicki sagen? Ich habe mir die Stats in Vorbereitung unseres Podcasts natürlich auch angeschaut und war wirklich positiv überrascht. Freut mich, dass Mike Gesicki jetzt im Kommen ist. Ich halte auch wirklich viel, habe schon vor dem Draft viel von ihm gehalten. Hätte mir auch gewünscht, dass unsere Jaguars da die Fühler ausstrecken. Aber Mike Gesicki wird es dann nachher gerade in Man-Coverage-Situationen durchaus mit Miles Jack zu tun haben. Und Miles Jack ist mehr als athletisch genug, Gesicki bei weniger zu halten, als das, was die Bills ihm sozusagen jetzt erlaubt haben. Also ich sag nicht, dass er komplett gestoppt wird, aber ich gehe von keinem 100-Yard-Game aus bei Gesicki.
Das wär auch hardcore.
Ja, bitte.
Aber Tobi, du bist ja immer noch dabei.
Keys to Win sind auf jeden Fall unsere Wide Receiver so weit in Stellung zu bringen und so weit ins Spiel mit einzubinden, dass vielleicht eben nicht nur immer einer eine vernünftige Anspielstation bietet, sondern das auch mehr zu verteilen. Und da kritisiere ich vor allem in der bisherigen Saison Preston Williams, weil was der so teilweise an Bällen fallen gelassen hat in den ersten zwei Spielen. Und er hatte ja auch im ersten Spiel das Problem, dass er scheinbar die falschen Schuhe anhatte. Also der muss jetzt mal so langsam aus dem Quark kommen und zeigen, dass er der Nummer 2 Receiver sein kann, der er sein will. Und da sehe ich große Chancen, weil wie der Vince schon gesagt hat, das Backfield der Jaguars scheint jetzt nicht so stark, dass sie zwei oder drei Receiver gleichzeitig kontrollieren könnten. Und ich denke, das muss ein Schlüssel zum Sieg von Miami sein. Vielleicht auch mal Isaiah Forte einzubinden, der sich verbessert gezeigt hat, um halt da Last von den Schultern von Devontae Parker zu nehmen. Der wird sehr wahrscheinlich dann mit CJ Henderson zu tun bekommen, nehme ich mal an. Und dann darüber hinaus da vielleicht zu testen, inwieweit man da die Jaguars auch durch den Pass überraschen kann.
Okay, gut. Ich werde meine Keys to Win noch mal so ein bisschen kurz halten. Einmal ist es, denke ich, das, was Vince gesagt hat, dass eben die Jacks über den Pass-Rush kommen können, sollten, wie auch immer. Ich glaube, das ist halt unsere O-Line ist definitiv ein Key to Win, wenn wir es wirklich schaffen, stabil zu halten, also nicht ganz so viel Pressure zuzulassen wie jetzt gegen die Bills. Das ist definitiv ein wichtiger Stein, weil dadurch einfach mehr Zeit für unsere Receiver gewonnen wird und für Fitzpatrick. Und wenn das ins Rollen kommt, ich glaube, dann wird's wirklich gefährlich für die Jacksonville Jaguars. Und in der Hoffnung, dass Byron Jones spielen kann, ich glaube, dann haben wir wirklich eine Chance, auch die Wide Receiver unter Kontrolle zu halten. Mit Noah Igbinoghene, der gezeigt hat, okay, er ist zwar ein NFL-Cornerback, aber gegen die Elite, gegen den Stephon Diggs, da greife ich ein bisschen vorweg, das hat McDermott einfach genial gemacht. Und ja, gegen Stephon Diggs hat er so ein bisschen ins Klo gegriffen. Aber Step up next game.
An der Stelle muss ich aber auch noch mal ganz kurz vorgreifen.
Was möchtest du uns mitteilen?
Ich glaube, dass wir uns da ein bisschen vercoacht haben. Und wenn wir daraus die richtigen Lehren ziehen. Also wir haben uns vercoacht, nicht gar nicht mal so sehr, dass es an den Spielern lag. Und wenn wir daraus die richtigen Lehren ziehen oder aber das System, was, glaube ich, vorgesehen war, richtig umsetzen, glaube, dann sieht es auch wieder besser aus.
Ja, das denke ich auch. Ja, so, dann haben wir zumindest Keys to Win. Aber jetzt ist natürlich die Frage, okay, Keys to Win sind immer schön und gut, aber was ist halt realistisch? Und da ist jetzt die Frage, Vince, was hältst du für realistisch in dem Spiel? Also hältst du es für realistisch, dass die Keys to Win so einfach umgesetzt werden? Oder woran kann es hapern?
Im Football ist prinzipiell nie irgendwas einfach. Du hast 53 Spieler im Kader, die dann in optimaler Verfassung sein müssen, sowohl mental als auch körperlich. Das ist erstmal schon immer eine Herausforderung, die zu selten zu 100% eintritt. Dann passieren meistens Dinge oder es entwickelt sich ein Momentum oftmals im Spiel, was selten vorhersehbar ist. Realistisch halte ich, dass ihr, wie es bis jetzt immer bei uns war, im ersten Drive direkt einen Touchdown hinlegt. wir vielleicht im ersten Punten ihr noch ein Field Goal nachlegt und das schon so gefühlt ist, ach, jetzt haben wir sie. Und dann kommen wir halt nochmal, dann hält die Defense auf einmal. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Für sehr wahrscheinlich halte ich eben auch, dass wir das Turnover-Duell gewinnen, wenn wir den Pass-Rush durchkriegen. Dass Fitzmagic im Gegensatz zu letzter Woche diese Woche wieder einbricht. Wir haben trotz dessen, dass wir eben Probleme im Defense-Backfield haben, ist Herndon immer für eine Interception gut. Er ist halt, hat eben Schwächen wirklich in Man-Coverage-Situationen, aber wenn dann irgendwie mal unter Druck ein Pass kommt, dann kann er Interception fangen. Unser höchstwahrscheinlicher Free-Safety-Starter Andrew Wingard hat das jetzt gegen Philip Rivers auch bewiesen in Woche 1, dass er das kann. CJ Henderson kann das sowieso, das war auch schon eine Stärke von ihm im College. Miles Jack kann eine Interception fangen. Joe Scobart hatte letztes Jahr 4 oder 5 Interceptions bei den Browns als Mittellinebacker. Da sehe ich Potenzial und das halte ich auch für realistisch, dass wir mindestens 2-mal Fitzy sozusagen zum Turnover zwingen.
Ja. Jetzt wird aber einer mutig hier.
Nee, das finde ich realistisch. Ich heiße noch nicht, dass wir deswegen irgendwie deutlich gewinnen. Wenn wir dann noch gleich kommen zu den Ergebnissenprognosen. Aber das halte ich für realistisch, auch dass wir den Pass-Rush durchbringen können. Ich halte aber auch für realistisch, dass euer Laufspiel uns überraschen könnte, weil wir mit deutlich mehr Pass vielleicht rechnen und dadurch Lücken auf einmal für 3 verschiedene Running Backs aufgehen. Das halte ich durchaus für realistisch, ja.
Also da bin ich halt wirklich drauf gespannt, inwiefern der Pass Rush uns dazu bringen kann, irgendwie mehr Lücken fürs Laufspiel zu finden. Ob das wirklich möglich ist. Ja, ich meine, es bringt ja nichts auf Gedeih und Verderb, den Lauf zu etablieren. Das ist halt einfach, ja, das war früher so, das ist jetzt halt.
Also es heißt jetzt nicht, dass ihr das Laufspiel so etabliert, dass ihr auf einmal irgendwie 40 Mal im Spiel rusht, aber lass Chesson, ist bis jetzt noch nicht so wahnsinnig stark gegen den Lauf, zeigt mehr Stärke, als man es ihm zugetraut hat, körperliche Stärke, da hat er wirklich scheinbar gut trainiert, aber ist natürlich dann noch nicht wahnsinnig begabt und gerade wenn er dann auf Quarterback-Jagd ist und vielleicht über einen Draw oder ähnliches dann noch trotzdem noch abgegeben wird an Running Back, haben wir dann eben Taven Bryan und oftmals noch Avery Jones in der Mitte stehen, wenn wir da unseren Rookie Devon Hamilton aus der 3. Runde mehr sehen auf Dauer, dann bin ich wieder positiver gestimmt. Josh Allen kann eben zusätzlich zu geilem Pass Rush eben auch wunderbar den Lauf stoppen. Sehe ich da einfach Schwierigkeiten. Joe Scobart managt das in der Mitte gut, aber eben direkt von den 4 Defense Line Starter, weil wir spielen aktuell in der 4-3, sind halt 3 Leute aktuell möglicherweise noch mit Bauchschmerzen gegen den Run zu sehen, obwohl wir es wie gesagt gegen Derrick Henry gut hingekriegt haben, aber da war es wie gesagt als Kollektiv, dass wir so auf den Run Stop gesetzt haben. Das wird diese Woche anders sein. Und da könnten dann eben mal so spontan, theoretisch, und das halte ich auch für realistisch, immer mal das eine oder andere Big Play möglich sein im Lauf.
Aha, schauen wir mal. Ja. Dolphins und Big Plays im Running Game, das wär mal ein Highlight. Tobi, Micho, habt ihr noch Fragen?
Nicht direkt zum Spiel, aber ich habe trotzdem eine Frage an Daniel. Aber ich weiß natürlich wiederum nicht, ob ihr schon besprochen habt.
Okay, du fragst einfach und dann
sagen wir dir, euch Anfang der Saison genau, also seid ihr auch sehr so stark in den Begriff, mit dem Begriff Tanking in Verbindung gebracht worden und hat man euch da auch so die übelsten Sachen vorgeworfen, wie es teilweise bei uns letzte Saison war? Ich frage die
Frage bewusst, jetzt, weil ich das halt nicht beantworten oder reicht
also habt ihr euch oder siehst Social du das Media genauso oder
Wir wurden Wochen vor Start der NFL in allen möglichen Pre-Power-Rankings und Co. wurden wir mit Abstand auf Platz 32 gesetzt, mit dem immer wieder mit dem Begriff Tank for Trevor, so wie ihr es bei Tank for Tour hattet, in Verbindung gebracht. Und ich sag's, kannst ja später nochmal reinhören, wirst du bestimmt auch nochmal tun. Aber Minshew beweist mehr als deutlich, dass er nicht so viel von Tank
für Trevor hält. Wir haben es damals tatsächlich, zumindest wir drei hier, wir haben es ja damals als Beleidigung quasi angesehen. Wir haben gesagt, Leute, was fällt euch ein, ein bisschen Respekt, guckt euch mal an. Ich weiß nicht, wie es bei euch gewesen ist. Habt ihr das auch so als Beleidigung empfunden oder sagt ihr, nee, im Grunde genommen stimmt's ja?
Ich muss tatsächlich sagen, teils, teils. Also als wir dann Yannick dann wirklich weggegeben haben, was ja absehbar war, aber dann noch Fournette abgegeben haben, was zumindest ein großer Name war. Dennoch, was mich wirklich getroffen hatte, die Abgang von Ronnie Harrison, rein sportlich gesehen, war ich dann schon teilweise so, wo ich dachte, ist da vielleicht was dran? Gerade weil wir auch keine größeren Namen in der Free Agency oder mit der Abgabe von Ronnie Harrison und so weiter, dass wir da nicht nochmal nachgelegt haben, sondern den Leuten, die jetzt im Trainingcamp da waren, vertraut haben, habe ich tatsächlich eher gehofft, dass sich das zu so einer jetzt erst recht Mentalität, wie ihr es letztes Jahr auch hattet, entwickeln könnte. Aber ich finde tatsächlich, dass wir trotz dessen, dass es 1-1 jetzt unser Rekord ist, mehr Potenzial gezeigt haben, ohne das jetzt böse zu meinen, als man es euch letztes Jahr zugetraut hat. Und ich glaube nicht, dass wir in den ersten 5 Picks picken werden und ich jegliche Geschichten um Tank for Trevor sozusagen jetzt schon aus meiner Sicht erledigt haben. Und als Beleidigung habe ich es jetzt nicht empfunden, aber es war so eine natürlich jetzt erst recht Mentalität auch bei uns, die wir natürlich Frage, gehofft haben, dass das Team das auch dann von dem Team beweisen kann.
Ah, habt ihr schon. Okay, alles klar.
Das haben wir besprochen. Also, jetzt nochmal.
Kurz zusammengefasst, ich erwähne es nur ganz kurz, weil es macht dann mehr Spaß für mich auch kurz. Ich habe halt gesagt, ich habe halt natürlich ein weites Fenster aufgemacht, habe aber gesagt, ich glaube nicht, dass wir mehr als, dass wir weniger als nur vier Siege holen. Ich habe jetzt gesagt, mit dem richtigen Momentum, was ich entwickeln kann, könnte ich mir auch 9-7 vorstellen mit einem Erreichen eines Wildcard-Spots.
Schöne Ansage.
Gerade wenn wir jetzt 3-1 gehen.
Dann sollten. Lass uns doch jetzt mal zu den Tipps kommen.
Ja.
Okay, Tobi, danke, dass du die Frage beantwortest. Ob du noch Fragen hast, anscheinend auch nicht. So, Vince, ich meine, ich kann mir denken, dass du jetzt darauf brennst, endlich für die Dolphins tippen zu dürfen. Was denkst du, wie das Ergebnis am Ende lauten wird?
Ich wiederhole meinen Tipp aus unserer Tier-Talk-Aufnahme von gestern Abend, die heute online gegangen ist, um ein bisschen Werbung natürlich zu machen, haha. Und wiederhole, wie gesagt, meinen Tipp. Und das habe ich 31-28 gesagt. Jetzt dürft ihr mir dann aber auch bitte noch mal kurz beantworten, ob ihr denkt, dass Tua schon game-ready ist, weil wir haben jetzt darüber philosophiert, ohne mehr zu wissen. Und ich habe deswegen halt 31-28, weil es könnte halt so 31-21 theoretisch stehen. Und dann kommt Tua noch mal rein und macht noch mal im letzten Drive noch mal einen Touchdown oder sowas.
Ich glaube tatsächlich, dass da haben wir gar nicht so viel drüber geredet. Ich glaube tatsächlich, dass das letzte Spiel von Ryan Fitzpatrick sein wird. Hat jetzt den Hintergrund, wenn ich mir jetzt angucke, wir spielen jetzt gegen euch, ihr habt einen recht starken Pass-Rush. Ihr habt einfach Chazor, der natürlich verdammt talentiert ist. Ihr habt Josh Allen, einen der besten Pass-Rusher der Liga. Nächste Woche spielen gegen die Seahawks, die nicht so den starken Pass-Rush haben. Danach gegen die 49ers, die jetzt geschwächt sind, weil Bosa out ist. Die Broncos sind geschwächt und spätestens gegen bei den Chargers wird es dann natürlich haarig. Aber spätestens da, Chargers, Rams, Cardinals, Woche 7, 8, 9, dann spielen wir gegen die Jets. Irgendwo da musst du ihn reinwerfen. Und wieso nicht? Dann gib ihm halt die Seahawks als erstes vor die Brust. Und ich glaube aber nicht, dass er jetzt definitiv, ich glaube nicht, dass er jetzt kommen wird. Es sei denn, Ryan Fitzpatrick wischt mit seinen ersten 5 Pässen 3 Interceptions. Micho.
Ja, deswegen habe ich eben so zum Schluss, wo es eben in Trash-Time ist, so für den letzten Spielzug, dann,
weiß ich nicht.
Ich
weiß nicht, ob Brian Flores dafür der Typ ist. Das glaube ich einfach nicht.
Na, also ich kann mir, jetzt wo Micho nicht sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er ihn schon reinschmeißt und dass Tua schon ready ist, um in der NFL spielen zu können. Nichtsdestotrotz, um das Ganze mal weiterzuführen, glaube ich an Ryan Fitzpatrick und an einen Fitzmagic Abend oder eine Fitzmagic-Nacht in Deutschland und gehe davon aus, dass wir das Ding mit 27-24 könnten wir gewinnen. Ein One-Score-Game.
Ja, also was Tour angeht, was man hört, ist Tour halt eben noch nicht ready. Das hat man aber auch über Justin Herbert gehört und er hat ja nun ziemlich abgeliefert. Das heißt, ziemlich abgeliefert. Also ich fand's gut, wie er gespielt hat, von der Art und Weise her. Das heißt, so wegen der Drucktour zu bringen, wächst, aber ich glaube auch tatsächlich, dass es jetzt noch zu früh wäre, das zu tun. Das Team hat sich soweit auch noch nicht wirklich gefunden, dass man sagen kann, von wegen, das würde jetzt Sinn machen. Trotz allem glaube ich, dass Fitzpatrick mit seiner hohen Baseline uns da auch zum Sieg führen kann. Ich glaube, dass unsere Secondary deutlichen Schritt nach vorne machen wird, wenn sie anders gecoacht wird jetzt oder wenn es ein anderes Scheme gibt. Und deswegen glaube ich, dass wir relativ deutlich dann sogar mit 24-14 gewinnen.
nur 14. Oh, also das Problem ist gerade, ich würde mir auch wenig Punkte wünschen von den Jacks und würde mir wünschen, dass Noah Igbinoghene, von dem ich ja bekanntlicherweise Fan bin, auch schon vor dem Draft abliefert. Das wäre so mein Wunsch und vielleicht auch dann mal eine Interception rausholt. Ich weiß es. Ich glaube aber auch eher so, dass es vielleicht sogar extrem Highscoring werden kann. Gerade wenn sich die beiden Defenses nicht mit Ruhm bekleckern und dann halt Big Play after Big Play kommt. Aber was tippe ich denn?
Alles andere als ein Sieg auf die Dolphins würde mich jetzt überraschen.
Ja, ich muss nur wissen, wie hoch. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass es ein One-Score-Game bleiben wird und dann irgendwie sowas wie 32-28 für die Dolphins. Ja, das ist schon mal... Dann sehen wir auf jeden Fall viele Punkte. Ja. Adrian Franke ist auch zufrieden, weil es viele Punkte gibt, viel Wurf-Action. Manchmal meine Wortfindungen sind aber auch sehr interessant. Also viele Würfe, das Laufspiel muss nicht etabliert werden, weil es interessiert dann eh keinen, wenn der Ball durch die Luft geht und gefangen wird, von daher. Aber haben wir die Fronten hier zumindest schon mal geklärt. Das ist auch schon mal viel wert.
Ich möchte nur erwähnen, dass wir jetzt seit Ewigkeiten mal wieder als Favorit in ein Spiel gehen und ich glaube, Vegas uns mit 3 Punkten vorne sieht.
Ja, minus 2,5.
Oder so, ja.
Also 3 ist, ja, ein Field Goal. Da bin ich gespannt. Also ich glaube.
Nehme ich.
Also ein Field Goal kannst du haben. Ich also sofort. Zu 3 dürft ihr gerne verlieren. Nehme ich auch.
Ja. Ich glaube, dass es wirklich ein enges Spiel wird. Ich glaube nicht, dass es so eindeutig wird. Aber ja. So. Ich meine, Vince, du hast gerade schon Werbung gemacht für eure Folge. Ja, die Folge, das ist die Folge Nummer 20. Ja, ihr nummeriert ja eure Folgen durch.
Korrekt,
ich versuche immer noch kreative Namen zu finden. Die werden wir euch auf jeden Fall unten in den Shownotes verlinken, genauso wie den Spotify-Link, den Facebook. Ihr habt eine Facebook-Seite, nehme ich mal an.
Genau, die Jack Elite auf Facebook, genau.
Alles, was mit Social Media zu tun hat, bekommt ihr unten in die Shownotes. Folgt den Jungs, ich bin ihnen jetzt auch gefolgt, werde das natürlich auch mal reinhören, das habe ich. Asche auf mein Haupt vorher nicht geschafft. Und ja, also wie gesagt, unterstützt die Jungs da auch. Football is Family, gerade im deutschen Bereich, denke ich, gilt das noch mehr. Und da sollte man eigentlich durchaus mehr als Einheit agieren. Und ich glaube, das, was wir jetzt hier gemacht haben, war wieder ein wunderbares Beispiel dafür, weil mir hat's super viel Spaß gemacht. Daniel, dir noch mal ganz herzliches Dankeschön für deine Zeit, die du dir hier genommen hast. Und
ja, gerne, aber der Tobi.
Ich wollte gerade sagen, Rico macht hier schon den Abgesang. Und das ist normalerweise ist das Michos Standardfrage und Michos Standardkategorie.
Ach so.
Wenn du dir das Roster der Dolphins anguckst und wenn du dir von den Dolphins einen Spieler aussuchen könntest, den du per ganz unkomplizierter Sofortüberweisung nach Jacksonville holen könntest, wer wäre das? Und warum natürlich?
Ich habe auch vorher schon vor dem Podcast und jetzt während des Podcasts immer noch mal über Roster geschaut, weil wie erwähnt, haben wir ganz, ganz große Sorgen im Defense Backfield. Allerdings, was mich so gestört hat, in Anführungsstrichen, also Safeties finde ich jetzt bei euch zumindest jetzt, was die Namen angeht, ich verfolge euch nicht so intensiv in den Spielen. Ist mir jetzt keiner hervorgestochen. Cornerbacks habt ihr eben zwei gute, die aber jetzt eben auch schon 27 sind. Und aufgrund dessen nehme ich aus meiner Sicht euren neben Tua talentiertesten Spieler. Das ist Christian Wilkins. Defense Tackle. Weil der sowohl Three-Technique als auch One-Technique, Nose-Tackle zu Not, Run-Stopping spielen kann, kann Pressure bring, ja, ich bin schon
Amerikaner hier, right? Das ist ganz normal.
Alter Vertrag, Positionsneed, den ich da durchaus sehe, weil Taven Bryan mich leider nicht überzeugt hat in den letzten zwei Spielen, zusätzlich zu dem Potenzial, was er bis jetzt nur angedeutet hat, nämlich Christian Wilkins.
Würde ich meinen.
Gute Wahl, würde ich fast behaupten. Vor allem, wenn ich mir überlege, Christian Wilkins und dann auf der Außen
hat was.
Josh Allen und Chaison, das braucht ihr nur einen Three-Person-Pass-Rush und der Rest regelt sich schon fast von alleine.
Ja, das ist dann wäre so ein bisschen die Wiedergeburt von Saxon Wohl.
Das hat was. Tatsächlich muss ich aber gestehen, ich kannte diese Kategorie noch nicht. Ich war bei der letzten Preview war ich nicht dabei. Deswegen, Tobi, finde ich gut, dass du uns
genau, erste wir müssen auch Spieler von den Jaguars dann auswählen.
Ja, natürlich.
Wir hätten und ich fange dann einfach mal an. Ich bin ganz dreist, komme als Letzter und fange an. Und da ist es für mich ganz klar, bei unserer derzeitigen Situation will ich Josh Allen von euch haben. Der kommt direkt mal zu uns. Und ich glaube, da würden sich viele unserer Probleme auch schon wieder regeln.
Wäre im Übrigen auch meine
Die Wahl gewesen. Kann ich nachvollziehen.
Ah, ihr seid ja Langweiler. So, dann ich bin ein riesen Josh Allen-Fan und vielleicht hätte ich unter anderen Umständen ihn auch genommen. Es ist sicherlich keine schlechte Wahl. Ich schwanke gerade noch. Aber ich glaube, ja, ich gehe mit Javon Taylor. Ja, weil unsere...
Interessante Wahl.
Einfach, weil unsere... Ich meine, ja, wir haben die jetzt verstärkt und man könnte jetzt sagen, okay, wir haben zwar einen Right Tackle, aber den können wir auch auf die andere Seite rein theoretisch schieben. Und dementsprechend, finde ich einfach, dass ich war am Überlegen, ob ich nicht LaVisca Chenault nehme, einfach weil das für mich auch noch ein Wide Receiver wäre, den wir sehr gut gebrauchen könnten. Aber die O-Line ist ein bisschen wichtiger, gerade im Zusammenhang mit Tua. Deswegen, ich meine, da haben wir uns verstärkt, aber wir können sonst da auch die Seiten wechseln in der Line. Dann können wir Jesse Davis über lange Sicht rausnehmen und dann passt das schon.
Aber ihr habt doch da einen jungen jungen Spieler gedraftet. Genau. Ja.
Eben deswegen habe ich gerade überlegt, weil sie fragen, ob man ihn auf links rüberziehen kann, müsste man da mal gucken. Aber ansonsten wäre es halt LaVisca Chenault Jr. Wenn man das nicht kann, das würde ich natürlich vorher in einem persönlichen Gespräch abklären, ob das möglich ist. Sonst würde ich mich tatsächlich für LaVisca Chenault Jr. entscheiden. Einfach, weil es ein Wide Receiver ist, den wir von dem Typen jetzt nicht so direkt haben, der so viel Yards auf der Catch generieren kann. Wir haben zwar Jakeem Grant, von dem man eigentlich sich sowas verspricht, der es aber bis jetzt noch nicht gezeigt hat. Albert Wilson ist halt Opt-out und wird wahrscheinlich weniger seine meiste Zeit in Miami schon hinter sich gebracht haben. Und deswegen gehe ich nicht mit Josh Allen, einfach nur um den anderen Mann zu zeigen, dass es noch andere Spieler gibt. Aber unter normalen Umständen wäre es vermutlich Josh Allen geworden. Nur, Micho, bist du zufrieden? Ich find's gut, dass du jetzt auf ein anderes Spiel dann abgewichen bist und nicht auf dein.
Ja, es gebe ich zu, habe ich von der Gang wie Germany gelernt, fand ich eigentlich ganz cool.
Das ist cool. Ja, wunderbar. So, habe ich denn jetzt noch was vergessen? Nicht, dass ich jetzt hier nochmal so eine Karre gefahren
habe. Also aus meiner Sicht war es das jetzt erstmal. Also ich habe jetzt nichts mehr großartig beizutragen.
Ich meine, schau.
Ja. Boah, wir haben gesagt, dreiviertel Stunde haben wir natürlich wie immer geschafft. Das, ne? So wie immer.
Ja.
Ja, jetzt wisst ihr, wenn ihr mich nochmal einladet oder uns einladet, wenn ich dazu komme.
Dann läuft das schon
alleine. Kann reden lange. Und genau, dann läuft das.
Sehr schön. Aber gut. So, dann möchte ich mich jetzt aber dann trotzdem nochmal bei dir bedanken, Vince. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ihr findet alle Links in der Folgenbeschreibung, die ja auf sämtlichen Diensten angehangen ist. Ja. So, gibt es sonst noch etwas, Vince, worüber wir die Hörer informieren sollten?
Ja, packt euch Taschentücher ein für Donnerstagnacht.
Also, ja, damit wir ihnen zum Abschied winken können.
Du meinst, dass wir das so geil finden, dass wir
Taschentücher... Wenn sie uns hinterher gucken auf dem Weg Richtung Playoffs.
Ja, das war jetzt nicht meine Intention, aber ihr seid optimistisch, ich bin optimistisch. Wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, und den Kommentaren aus Amerika, was für ein Mistspiel doch Donnerstag, das Donnerstag-Nachtspiel wird, glaube ich, da werden beide Teams
da gehe ich von
positiv
aus,
zeigen.
Also auch beide nicht für Mistteams, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, und nochmal Glückwunsch dazu, dass ihr euch von Adam Gase getrennt habt. Das ist mein Schlusswort.
Wunderbar, dankeschön. So, liebe Leute, also es hat mir wieder wunderbar viel Spaß gemacht. Es war mir wieder eine Ehre, das hier mit euch zusammen machen zu dürfen. Tobi, Micho, habt
ihr sonst... Nö, ich werde versuchen, beim nächsten Mal endlich mal wieder Worte. Pünktlich zu sein.
Das finde ich schön, ja. Es ist immer Room for Improvement. Und demzufolge, ihr kennt das Spielchen, folgt dem Teal Talk, folgt uns, lasst eine Bewertung auf sämtlichen Plattformen da. Es tut euch nicht weh, es tut uns was Gutes. Und genießt das Donnerstag-Nachtspiel. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.